Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute wieder einen hochkarätigen Gast in unserem Podcast. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Herr Professor Arno Weber. Herzlich willkommen, Herr Weber.
Hallo, guten Tag.
Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir uns hier zueinander gefunden haben. Wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten, dann Abstimmungsschwierigkeiten. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, warum es etwas länger gedauert, war unter anderem auch Corona. Sie sind da sehr, sehr eingebunden gewesen in, oder sind es auch noch, sind da sehr, sehr eingebunden in Abstimmungen, sowohl auf Landes-Bundes-Ebene in den Gremien, als auch, glaube ich, in Ihrer Hochschule. Sodass wir aber jetzt endlich, und da freue ich mich sehr drüber, dass Sie heute bei mir sind im Podcast, die Zeit gefunden haben, unser Interview aufzunehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für die paar Minuten jetzt.
Ja, gerne. Ich hätte es auch gerne früher gemacht gehabt, aber es gab halt ein paar Problemchen, wie das so ist. Aber wir lernen ja, also das ist die Chance natürlich, diese ganzen Corona-Geschichte. Wir lernen ja auch vieles dazu, also gerade auch zum Beispiel die technischen Möglichkeiten, die wir hier haben, das sowohl bei der Online-Lehre als auch bei der Durchführung von Konferenzen und das eine oder andere Positive kann man ja dann auch mitnehmen.
In der Tat. Ja, vielleicht wäre es hervorragend. Also zum einen, warum haben wir Sie heute hier in den Podcast eingeladen? Sie sind seit 2014 im Lehrstuhl einer Fakultät Professor für Arbeits- und Gesundheitsschutz an der Hochschule Furtwangen und seit letztem Jahr auch Vorstandsvorsitzender des VDSI, also das Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit und aber auch schon lange Mitglied im VDSI. Und haben somit ganz, ganz viele Positionen oder Funktionen inne, die die Gestaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Deutschland ja mit beeinflussen oder wo sie führend mitgestalten. Und im Rahmen der Vorbereitung habe ich mir angeschaut, was haben sie so gemacht, wo kommen sie so her und habe was ganz Interessantes festgestellt. Sie haben auch lange als freiberufliche Fachkraft für Arbeitssicherheit gearbeitet. Und ich möchte Ihnen gerne die Chance geben, auch da vielleicht nochmal sich selbst kurz vorzustellen und gerne auch da mal einen Einblick zu geben, wie das für Sie war, auch in der Entwicklung bis heute, bis zum Professor.
Ja, gerne. Also ob ich dann immer einen wesentlichen Beitrag geleistet habe, sei mal dahingestellt. Ich versuche halt meinen Beitrag zu leisten, dass man eben arbeitssicher und gesund machen kann, dass eben die Mitarbeiter gesund auch abends wieder nach Hause gehen. Ja, zum Werdegang. Also ich habe ursprünglich mal Chemie studiert in Erlangen. Das mündete dann letztendlich auch in eine normale Promotion, wie es bei Chemikern so üblich war. Und während dieser Promotion kam dann ganz, ganz überraschend für die Universität auf einmal eine neue technische Regel, Gefahrstoffe, jetzt auf einmal Gefahrstoffe an Hochschulen und unsere lieben Ordinarien sind dann alles aus allen Wolken gefallen. Um Gottes Willen, wir als Universität müssen jetzt auch noch Arbeitsschutz einhalten. Also das gab es halt vorher nicht. Also ich sage mal, während meines Studiums wurde durchaus noch gegrillt im Labor und geraucht und sich die Hände mit Methanol gewaschen. Also das war alles noch üblich gewesen. Naja, ganz so schlimm war es nicht. Ich habe es ja überlebt. Also insofern, also das wusste man schon, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, aber klar, ne, also da waren natürlich schon Defizite da und die galt es natürlich jetzt auf einmal aufzuarbeiten. So bin ich also dann zum Gefahrstoffbeauftragten benannt worden, eine Funktion, die es ja im Gesetz gar nicht gibt, aber die ich immerhin 3 Jahre dann ausgeübt habe und wir konnten dann immerhin von null an Beginn an einiges aufbauen. Wir hatten dann, wie ich das Institut verlassen habe, weil es ja ein befristeter Vertrag war, 4.500 Eintragungen im Gefahrstoffverzeichnis, 600 Betriebsanweisungen, wir hatten eine komplett neue Laborordnung gehabt, wir haben die ganze Unterweisung auf die Beine gestellt. Ich fand es eigentlich sehr, sehr spannend, Hatte aber damals natürlich das Problem, dass es eine Chemikerschwemme in Deutschland gab, wie ich also fertig war, 94. Und man landete dann natürlich erst einmal beim Arbeitsamt. Das Arbeitsamt hat dann erst einmal gefragt, welche Umschulung wollen Sie denn? Und dann habe ich mich für etwas entschieden, nämlich das nannte sich Europäischer Qualitäts- und Sicherheitsmanager. Es war eine Weiterbildung und da war eben die Fachkraft für Arbeitssicherheit dabei. Nach diesen einem Jahr der Weiterbildung dann noch, hatte ich dann eben die Möglichkeit, einen gewissen Grundauftrag zu bekommen, sodass man sich selbstständig machen konnte, als externe Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und das habe ich dann eben letztendlich dann auch gemacht, sprich 1. Januar 1997. Seitdem bin ich dann unterwegs gewesen bis 2014. Ich bin es auch jetzt noch. Also ich habe immer noch im genehmigten Nebenerwerb die Rolle einer Fachkraft für Arbeitssicherheit. Den Titel möchte ich auch nicht mehr abgeben, weil es ein super schöner, toller Beruf ist. Also wirklich was eins der, also neben dem Chemiker-Dasein natürlich ein ganz toller Beruf, weil man kommt viel rum. Und gerade in der überbetrieblichen Betreuung ist es eine sehr weit gefächerte berufliche Perspektive. Man hat ja erst einmal diese Grundbesoldung als Fachkraft für Arbeitssicherheit und dann setzt man ja sozusagen drauf, dass ich spezifische Probleme habe und ich muss mich in diese Probleme hineinarbeiten. Ne? Und das ist halt auf einer kommunalen Kläranlage anders wie auf einem kommunalen Schwimmbad, wie in einem Altenheim mit drinnen. Und das sind natürlich alles Fragestellungen, die eben erst einmal, wo man erst einmal am Anfang jetzt mal überlegt, oh ja, wie geht es? Also bei Altenheimen habe ich es zum Beispiel dann auch so gemacht, dass ich gesagt habe in Absprache mit den Heimleitungen, ich gehe tatsächlich auch mal eine komplette Schicht in der Pflege mit, ne, dass man dann tatsächlich das am hautnah, am eigenen Leib erlebt, was Pflegedienstleistende eben da täglich machen. Und meine Botschaft, die ich da dann nur hatte, das hat mir erstens viel gebracht und zweitens mal, ich wusste, diesen Beruf kann ich nicht ausüben. Ich habe enormen Respekt vor Pflegekräften, die eben da täglich Menschen unterstützen und helfen, weil das ein extrem auch emotional anstrengender Bereich ist. Und das ist etwas, was sehr beeindruckend ist. Rettungsdienste funktionieren wieder ein wenig anders. Also man muss sagen, also da nimmt man dann auch viel, viel mit in dieser überbetrieblichen Betreuung, hat viele Problemstellungen. Ja, und kann dann eben auch davon auch profitieren. Auch jetzt in der Lehre habe ich natürlich genügend Beispiele, die ich dann in den Vorlesungen dann immer wieder erzählen kann.
Als
Von
Praxisbeispiel mangelt in Ihrer Vorlesung nicht, ne?
Ich versuche es immer. Ich habe nur ein Problem. Ich weiß nicht, in welcher Vorlesung ich welches Beispiel schon erzählt habe, weil ich sehe ja die studieren ja bei uns Security und Safety Engineering. Also es werden Sicherheitsingenieure mit einem Zusatzaspekt der Security, was uns ein bisschen auch Alleinstellungsmerkmal macht in Furtwangen. Aber für die Sicherheitsingenieursausbildung ist es ja immer sehr, sehr wichtig. Ich habe auch selber aus meiner Ausbildung natürlich viele Praxisbeispiele mitgenommen, von den entsprechend Dozierenden, aber da eben auch eine praktische Umsetzung dann zu haben. Das Problem ist bloß, ich sehe die im ersten Semester, im vierten Semester und dann nochmal im sechsten Semester. Und manchmal weiß ich nicht, ob ich das Beispiel schon im ersten Semester erzählt habe, wenn ich die im vierten Semester habe. Aber der große Vorteil ist, die meisten Studierenden vergessen das auch wieder. Insofern kann ich es dann immer zweimal erzählen. Das ist also auch eine Möglichkeit.
Das kann ich
Nee,
jetzt gar
also
nicht nachvollziehen, dass das passieren kann.
das ist schon wichtig, da so was Handfestes. Das kriege ich ja auch in den Feedbackbögen. Also wir machen ja auch Qualitätssicherung und in den Feedbackbögen kommt es öfters als Rückmeldung, Mensch, toll, die Beispiele, die man dann erzählt, weil dann kann man ja eben nicht theoretisch erklären, was ist der Unterschied zwischen fahrlässig und grob fahrlässig, wenn es ums Unfallversicherungsrecht geht, sondern ich habe halt ein konkretes Beispiel, wo wirklich nur ein Satz in einem Papier den Switch gemacht hat zwischen grober Fahrlässigkeit und Fahrlässigkeit, wo dann eben aufgrund dieses einen Satzes dann die Berufsgenossenschaft gesagt hat, okay, da war ja schon was in Aktivitäten da, es war nicht mehr grob fahrlässig, wir gehen nicht in den Regressverfahren rein. Und das ist natürlich etwas, was viel plausibler ist, als wenn ich jetzt sage, grob fahrlässig ist das Wesentliche außer Acht halten von allen möglichen Vorschriften. Ne? Da kann sich keiner erst einmal was drunter vorstellen. Und
Das
das
stimmt.
ist halt das Schöne daran, wenn man halt dann eben diese 18 Jahre als Vollselbstständiger dann eben mit berichten kann von allen möglichen Varianten. Also ich habe sehr viele kleine Unternehmen betreut, also wirklich bis ein Mann runter, habe auch alle möglichen menschlichen Schwächen von Führungskräften miterlebt. Also ein Bürgermeister hat mich mal als am Telefon als verkrachte Existenz bezeichnet und ich sei ein alter Gaberer und alles Mögliche, ne? Als auch von den sehr positiven Effekten, wo halt dann eben Leute wirklich, wenn sie ein Problem hatten, auch angerufen haben und sich dann auch bedankt haben. Also gerade in dem einen Fall mit der groben Fahrlässigkeit, diese Gemeinde war heilfroh gewesen, dass sie mich hatten, weil sie dadurch natürlich aus dem Regressverfahren dann draußen waren. Und das sind natürlich dann die schönen Momente mit dabei. Ich habe aber auch durchaus Projekte gehabt bei Großkonzernen, gerade der Chemieindustrie, gemeinsames interdisziplinäres Projekt mit Psychologen, Ingenieur und mich als Chemiker dann in dem Fall zusammen. Da ging es um Fragestellung der Sicherheitskultur. Und das kann ich nur interdisziplinär lösen.
Ja, das stimmt. Wie sind Sie dann zum Professor geworden?
Indem eine Stelle ausgeschrieben war und ich mich darauf beworben habe. Nee, also es gibt ja nicht in Professuren im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt es ja relativ wenige in Deutschland. Das sagen wir, der größte Standort ist natürlich Wuppertal. Wuppertal ist natürlich mit einer hervorragenden Kraft da auch besetzt, der Frau Kollegin Kahl.
Schöne Grüße
Insofern gab es da nicht viel. Also es war eher eigentlich,
Und
na,
das
man
dauert
hat
noch ein
dann.
bisschen, bis der Platz wieder frei wird, ne?
Das dauert, ja. Das ist ja, darauf zu spekulieren, hat ja auch keinen Sinn. Also nee, also es war dann irgendwann mal eben ausgeschrieben. Ich habe es dann durch Zufall im Sicherheitsingenieur in der Zeitschrift dann gesehen, die Stellenausschreibung. Ich habe gesagt, ach, Schwarzwald ist ja ganz schön. Ne? Ich als alter Franke gehe mal halt in den Schwarzwald runter und dann habe ich mich beworben. Dann war natürlich ein ganz normales Berufungsverfahren gewesen, also mit Ausschreibung, mit Berufungsvorträgen, mit Beurteilung. Das hat sich dann auch noch eine ganze Weile lang hingezogen. Aber es ist dann erfolgreich gewesen. Die Stelle wurde damals neu geschaffen, weil der Studiengang war da noch im Ausbau befindlich gewesen. Das war quasi die letzte, die dann neu besetzt werden sollte. In dem Bereich, das heißt, der Studiengang läuft jetzt auch schon seit, ich glaube, 13 oder 14 Jahren in Furtwangen. Wir haben ja auch die Berechtigung der SIFA-Qualifizierung vom Arbeitsministerium hier anerkannt bekommen. Da hat es eigentlich ganz gut gepasst, ne? Also vom fachlichen her gesehen hat die Stelle super auf mich gepasst, muss man wirklich sagen. Von der Ausschreibung her, gut, man muss halt dann immer durch das Bewerbungsverfahren durch und muss halt Glück haben, dass es keinen besseren gibt, der sich dann auch beworben hat.
Ja, und das hat dann auch so gepasst, ne? Und jetzt machen Sie das seit schon einigen Jahren, ich glaube 6 mittlerweile, ne? Und
Ja, im Oktober sind 6 dann, ja.
also Sie haben ja dann beide Seiten kennengelernt, sowohl die Theorie, Methodik und die Theorie von Hochschulseite, als aber auch ja die betriebliche Praxis. Was ist da in den vergangenen Jahren auch für eine, oder was hat da für eine Entwicklung stattgefunden im Arbeits- und Gesundheitsschutz, den Sie wahrgenommen haben, den Sie beobachtet haben und auch, was glauben Sie, in welche Richtung sich das noch entwickeln muss oder weiterentwickeln muss, wo wir noch dran arbeiten müssen, dass wir da besser werden, um Potenziale voll auszuschöpfen?
Also es ist natürlich alles in einem steten Fluss, das muss man das sagen. Es gibt technologische Veränderungen, die auch beim Arbeitsschutz nicht Halt machen. Mache ich mal ein einfaches Beispiel, wie ich am Anfang losgefahren bin, 97 zu den ersten Betrieben, hatte ich noch drei große Aktenkoffer im Kofferraum gehabt, da waren die ganzen Unverfügungsvorschriften drinnen, weil damals gab es noch mobile Laptops mit CD, wo die Vorschriften drauf sind, das gab es damals einfach noch nicht. Wie dann die ersten aufkamen, da konnte man wenigstens vor Ort mal bestimmte Sachen nachrecherchieren und bis dann tatsächlich auch mobiles Internet möglich war, das hat ja noch mal eine ganze Weile lang gedauert. Das heißt, diese ganze Entwicklung ist natürlich auch am Arbeitsschutz nicht vorbeigegangen, einschließlich aller gesundheitlichen Belastungen und Einschränkungen. Ne? Ich habe aktuell das Problem in dieser ganzen Corona-Krise, ich werde mit E-Mails zugeschüttet ohne Ende. Das sind natürlich psychische Belastungen. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, der hat sich tatsächlich auch verschoben. Das heißt, wir haben relativ viel getan im Bereich der technologischen Belastungen, ich sage es jetzt mal technologischen Belastungen, ne, ob jetzt Schneiden, Stechen, Scheren oder chemisch oder elektrisch ist, da hat sich einiges getan, sodass von der Gewichtung her das eine abgenommen hat und das andere natürlich deutlicher präsenter ist oder vielleicht auch zugenommen hat, weil natürlich diese Reizüberflutung über die vielen Medien natürlich auch noch zu psychischen Belastungen geführt hatte. Wir hatten auch Tendenzen gehabt, also wie ich angefangen habe, die ersten Rettungsdienste zu betreuen, da kam dann das Thema des posttraumatischen Stresssyndroms erstmal gerade so ein bisschen auf. Da gab es dann auch Schwerpunktaktionen von der Bayerischen Gewerbeaufsicht zu dem Thema, bei dem wir uns da auch mit einbringen konnten mit den Betrieben. Und das ist mittlerweile heute vollkommen anerkannt, dass man sagt, ich muss für Einsatzkräfte etwas tun, wenn die da ein traumatisches Ereignis haben mit irgendwelchen schweren Verletzungen oder Massenverletzungen oder mit zum Beispiel Kindern oder so ähnliches, dann muss ich da auch eine gewisse Betreuung haben. Das ist heute viel, viel selbstverständlicher geworden. Ich glaube, dass es sehr positive Entwicklung ist. Das heißt, psychische Belastung haben wir das eine, was sicherlich sich verschoben hat. Die technologischen Herausforderungen sind das zweite. Wir haben natürlich auch veränderte Arbeitsbedingungen. Jetzt gerade ganz aktuell durch diese Corona-Krise ist ja das Thema Homeoffice ganz nach oben gekommen. Also wie kann ich vernünftig damit umgehen, wenn ich jetzt auf die Schnelle hier sozusagen zu Hause Arbeitsplätze einrichte, was auch durchaus zu massiven Belastungen geführt hat. Ich habe mit einigen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die im Homeoffice eben sind. Wenn halt auch gleichzeitig die Schulen und die Kitas dicht sind, dann ist das natürlich eine enorme Belastung für denjenigen, der das Kind gerade betreuen soll und gleichzeitig hier am Rechner irgendwelche Texte schreiben soll oder E-Mails beantworten soll oder Tabellenkalkulationen eingeben soll. Mhm. Also auch da haben wir veränderte Bedingungen und auch da muss man dann tatsächlich auch interdisziplinär rangehen. Wir haben technologische Möglichkeiten, wir haben aber auch tatsächlich, ich muss mit den Leuten sozusagen stärken, sie resistenter machen. Resistenter, das klingt immer blöd, aber halt ein Stück weit Unterstützung geben, dass sie in der Lage sind, hier auch klar zwischen Privat und Beruf zu trennen, auch wenn das der Arbeitsplatz vielleicht tatsächlich zu Hause vor Ort ist. Also auch das sind natürlich neue Herausforderungen, die auf uns zukommen, neben den ganzen Fragestellungen des Infektionsschutzes, die wir jetzt in dieser pandemischen Situation haben. Wobei das gar nicht einmal so neu ist, Pandemie, drohende Pandemie hatten wir ja schon öfters mal gehabt. Insofern, eigentlich hätte man auf das eine oder andere vielleicht auch früher schon reagieren können, wenn man die damaligen Pandemie-Rahmenpläne etwas ernster auch umgesetzt hätte. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist und jede Pandemie ist auch anders. Das hätte auch nochmal in anderen Richtungen ausgehen können. Ich sehe noch einen weiteren ganz, ganz wichtigen Schwerpunkt oder das eine ist auf der Ebene des Arbeitsschutzmanagements. Ich glaube, mit der 45.001 haben wir da auch ein gutes Instrument bekommen, um hier auch das systematische Implementieren im Unternehmen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu verstärken, einschließlich natürlich deren Messbarkeit. Da haben wir auch im Moment, versuchen wir da einen Forschungsantrag in der Richtung auch zu platzieren im Bereich Arbeitsschutzkennzahlen. Da haben sich also etliche große Firmen zusammengetan, um hier gemeinsam mit zwei Hochschulen da etwas zu machen. Also das ist im Bereich des Arbeitsschutzmanagements. Und das Zweite ist, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ist diese Präventionskampagne Commitment der Unfallversicherungsträger, nämlich wenn es um die Kultur im Unternehmen geht. Also es reicht ja nicht nur dazu, ich habe die Vorschrift eingehalten und Haken dran, es ist gut so, sondern ich will ja als Unternehmen auch dafür sorgen, dass Menschen, dass Mitarbeiter im Unternehmen gehalten werden können, da auch zufrieden sein können. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich da proaktiv etwas tun. Ne? Und dazu gehören gesundheitsförderliche Maßnahmen, Gesundheitsmanagement vielleicht auch ein bisschen mit rein. Also deswegen bin ich auch froh, dass wir bei uns in der Fakultät ja auch die Studiengänge Gesundheitswissenschaften und Gesundheitsförderung haben, was auch zu einer schönen Schnittstelle führt, wo wir auch zum Teil gemeinsame Geschichten dann auch machen. Und aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch den Leuten ein Zufriedenheitsgefühl geben.
Ja.
Das heißt also, wenn man will, auch Marx hat es schon gesagt, Arbeit ist mehr als nur Broterwerb. Arbeit ist eben auch ein Stück weit Identifikation des Menschen mit einer Tätigkeit, wo die auch zufrieden machen soll. Und man merkt schon, ne, also Leute in der Fleischereibranche, die werden nicht so schnell zufrieden werden. Das heißt, während Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die haben einen super tollen, traumhaften Job, den ich eben nur empfehlen kann. Und man sagt, da kann ich echt zufrieden werden, auch wenn ich viele Konflikte dann aushalten muss.
Ja, das stimmt. Fleischerei oder mitten oder ja, die Beschäftigungsverhältnisse in Fleischereien sind aktuell omnipräsent. Ich habe noch, ja, findet das, Sie haben ein schönes Thema angesprochen über die Commitment-Kampagne. Die Kultur oder Maßnahmen zur präventive Maßnahmen zur Kulturentwicklung, findet das in Ihrer Wahrnehmung schon auch statt in den Unternehmen ganz präsent oder fehlt es da noch so ein bisschen an Maßnahmen, an anpackbaren und handhabbaren Maßnahmen, um die dann auch in den Betrieben oder in Betrieben diese Kulturentwicklung voranzutreiben?
Lässt sich sicherlich nicht pauschal beantworten. Also ich glaube, da sind die Unternehmen viel zu unterschiedlich, als dass man sagen kann, wie weit bin ich denn mit der Kulturentwicklung? Es gibt einige Konzerne, gerade in der chemischen Industrie, die da sehr, sehr weit vorangeschritten sind, eine Unternehmenskultur im Bereich einer Sicherheitskulturen zu entwickeln und auch zu messen. Also das eine Projekt, wo ich damit beteiligt war, da ging es ja genau um diese Messbarkeit ein Stück weit. Ist halt mit einem bestimmten Aufwand verbunden natürlich. Also da muss man auch bereit sein, ein bisschen Manpower reinzustecken. Das wird aber sicherlich bei der Schlosserei um die Ecke oder beim Kfz-Handwerk um die Ecke ein bisschen anders sein. Ne? Wenn da wiederum natürlich ein Großkonzern hinten dran steckt, dann ist vielleicht etwas mehr aktiv dran, als wenn es jetzt nur ein Standalone-Betrieb ist, wo es sehr, sehr stark davon abhängt, was macht die Führungskraft. Aber es gibt auch ganz, ganz andere Beispiele. Wir hatten mal, also ich zitiere den auch gerne, es gab mal in Nürnberg einen kleinen Formenbauhersteller, 17-Mann-Betrieb, der bekam damals einen Preis vom Herrn Müntefering, weil er eben auch bevorzugt ältere Arbeitnehmer durchaus auch methodisch integriert hat. Den habe ich dann auch dann mal zum Vortrag eingeladen. Ne? Und er begann mit den Worten, ne, er weiß jetzt gar nicht, warum er jetzt hier immer eingeladen wird zu Vorträgen, weil er hat doch nichts anders gemacht als logischen Menschenverstand. Ne? Und der hat tatsächlich gesagt, ich muss nicht nur die technischen Maßnahmen, nicht nur das Heben, Tragen und alles Mögliche sicher machen, das hat er auch vorgestellt, das ist auch wichtig, aber er hat gesagt, er muss neue Mitarbeiter methodisch integrieren. Ne? Er muss dafür sorgen, dass die untereinander reden. Ne? Er kann denen nicht mit irgendwie Tai Chi oder Qigong kommen, weil das sind gestandene Franken, die brauchen was Gescheites, also hat er denen eine Tischtennisplatte hingestellt. Das heißt, er ist individuell auf die Leute eingegangen und hat versucht, eben Instrumente zu implementieren, die also über das rein technische Sicherheit hinausgehen, um sozusagen eine Unternehmenskultur aufzubauen, ohne dass er es vielleicht so benannt hatte. Und deswegen denke ich, es geht auch im Klein- und Kleinstbetrieb mit dabei. Letztendlich, wir wollen ja auch im Rahmen unserer Partnerschaft als sowohl als Verband, als VDSI, als auch als Hochschule mit der Commitment-Kampagne. Gerade als Hochschule wollen wir das ja auch bei uns ein bisschen implementieren. Das heißt, nicht nur Tools schaffen, die im Rahmen der Kampagne genutzt werden können, sondern eben auch das Thema Unternehmenskultur ein Stück weit in die Hochschule mit reintragen. Dass wir da noch viele Wege vor uns haben. Also wenn ein Unternehmen heute sagt, ach, ich führe das jetzt ein und nach 3 Tagen, jawohl, ich habe es erreicht, dann glaube ich dem erst einmal nicht. Ne? Weil das viele, die es einführen, werden erst mal feststellen, an welchen Stellen es alles noch knirscht und hapert. Mhm. Also wir haben sicherlich Bereiche, wo wir sagen, da sind wir jetzt rein nur regelorientiert. Wir haben aber jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie haben wir einige Bereiche, ohne dass wir groß auf Commitments oder Ähnliches haben, wo wir sehr, sehr proaktiv tätig waren als Hochschule und eben auch sehr, sehr proaktiv reagiert haben, also zum Schutz der Mitarbeiter und der Gesundheit der Studierenden auch.
Mhm. Ein weiteres spannendes Thema, Was gerade auch viele unserer betrieblichen Stakeholder vor Ort interessiert, ist das Thema DGUV Vorschrift 2. Die DGUV Vorschrift 2 beschreibt ja Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit in ihren Einsatzzeiten und auch in ihren Tätigkeiten und ihrem Wirkungsbereich. Und da ist es nach meinem Kenntnisstand auch so, dass die Stück für Stück überarbeitet wird und angepasst wird. Vielleicht können Sie da, oder der VDSI wirkt dort mit in der Neufassung oder in der Gestaltung. Und vielleicht können Sie da mal einen kurzen Einblick schon mal geben, in welche Richtung das unter Umständen gehen kann oder gehen wird.
Ja, es ist ein großes Thema, weil das natürlich seit längerer Zeit schon diskutiert wurde. Es begann damit, dass eben eine Evaluation stattfand zur Vorschrift 2, die durchgeführt worden ist, um mal Rückmeldungen zu sammeln, an welchen Stellen kann etwas besser oder schlechter gemacht werden. Wir haben da auch als Verband natürlich eine Position entwickelt zu diesen ganzen Rückmeldungen. Ein paar Punkten werden wir uns wahrscheinlich durchsetzen oder was heißt durchsetzen? Man macht es ja eigentlich im Konsens. Man möchte ja, letztendlich wollen ja alle dasselbe, nämlich dass arbeitssicher und gesund ist. Ne? Und die Wege dahin sind halt zum Teil unterschiedlich und es gibt natürlich auch unterschiedliche Interessen, auch von den Sozialpartnern aus gesehen. Die einen sagen, naja, so frei wie möglich gestalten, die anderen sagen, naja, gewisse Verbindlichkeit muss halt eben dann schon mit dabei sein. Ausgehend von diesen Erfahrungen gibt es natürlich ein paar Punkte, die eben letztendlich diskutiert werden. Das eine Punkt war zum Beispiel die Eingangsqualifikation, um eben als Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt werden zu können. Da gibt es auch innerhalb der Bund und Länder gibt es da durchaus unterschiedliche Positionen. Wir haben da auch als Verband eine etwas entwickelt, eine gewisse technisch-naturwissenschaftliche Grundkompetenz zu fordern, haben verschiedene Berufsmöglichkeiten aufgezeigt, wo wir gesagt haben, wo es Grenzen gibt, wenn es also eine reine, sag mal, nicht technische Ausbildung ist, also der Betriebswirt oder der Jurist ist aus unserer Sicht jetzt erst einmal nicht die geeignete Ausgangsqualifikation, während natürlich der Ingenieur, der Chemiker, der Physiker, die übrigens in einigen Bundesländern auch sich auch Ingenieure nennen dürfen, nicht in allen, aber wird auch gerne durcheinander gebracht, was dann heißt immer, die Chemiker brauchen Sondergenehmigung und ähnliches ist natürlich Quatsch. In Baden-Württemberg darf ich mich Ingenieur nennen als Chemiker. Also auf alle Fälle diese ganzen Berufe, die sehen wir gut geeignet. Ich denke auch, dass Medizin eine gewisse naturwissenschaftliche Grundlage hat, Arbeits- und Organisationspsychologie, die können zumindest auch gut Statistik rechnen. Also das heißt, ja, müssen die einfach auch. Und ich glaube, dass da eben auch viel Zugangsmöglichkeiten besteht. Jeder hat das auf seinen eigenen Schwerpunkt. Ne? Der Chemiker hat halt die Gefahrstoffe, der Elektroingenieur den Strom, der Arbeits- und Organisationspsychologie das Verhalten, der Mediziner natürlich auch das Menschliche, sozusagen biologisch-menschliche Stück weit mit dabei. Wobei bei den Medizinern ist es meistens so, wenn die Fachkraft der Arbeitssicherheit werden, ich kenne zwei, die bei mir auch in der Ausbildung waren, ich war lange Zeit selber in der SIFA-Ausbildung tätig, die haben eher dann in Großbetrieben die Schnittstelle, die Kommunikationsschnittstelle zwischen der Arbeitsmedizin und der Sicherheitstechnik besetzt oder sind halt eben leitende Fachkraft mit gleichzeitig leitenden Betriebsarzt geworden und mussten
zusammen, ne?
Ja, dass die beides dann zusammen machen, weil im Regelfall ist jetzt bei Medizinern seltener. Aber da haben wir zum Beispiel Vorstellungen gemacht. Dasselbe ist natürlich, was heißt Meister ähnlich, was heißt Techniker ähnlich in der Vorschrift 2. Da haben wir auch Vorschläge gemacht. Ich denke, da haben wir auch einiges Vernünftiges beigetragen, so was ich gesehen habe. Man muss sich natürlich im Klaren sein, dass das ein oder andere hier an der Stelle in dem Arbeitssicherheitsgesetz von 1973 natürlich so noch gar nicht angedacht wurde. Und das ist natürlich etwas, wo sich dann auch zum Teil Bundesländer oder auch Bundesarbeitsministerium dann darauf zurückzieht, zu sagen, im Moment im Arbeitssicherheitsgesetz steht aber nur Meistertechniker oder Ingenieur. Ne? Und diese Grenzfälle, auch die heutigen Berufswege natürlich vorziehen, das kannte man 1973 einfach noch gar nicht.
Das stimmt.
Also das wäre so ein Punkt, der sicherlich in der Diskussion ist. Dann es gibt eine schwere Diskussion natürlich um die Fragestellung bei der Ermittlung der Grundbetreuungszeiten, das Kopfzeitprinzip, ob das noch Gültigkeit hätte. Wir als VDSI sind da ganz klar der Meinung, ich kann Köpfe nicht teilen, egal ob sie Teilzeit oder Vollzeit arbeiten, sie müssen sicher und gesund arbeiten. Da gibt es andere Positionen, gerade auch von Sozialpartnern reingebracht, die sagen, wir müssen eine Umrechnungsformel haben, so ähnlich wie es eben das Arbeitssicherheitsgesetz oder die Grenze für den Arbeitsschutzausschuss kennt. Da werden wir uns wahrscheinlich auch nicht durchsetzen. Also im Moment so die Tendenz, auch wenn wir es gerne hätten, ebenso. Wird es natürlich auch Fragestellungen bezüglich dieser Zeiten geben. Es gibt ja so Mindestzeiten der Aufteilung der Grundbetreuungszeiten zwischen Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und da muss man natürlich auf der einen Seite Fragen stellen, ist das, wie praktikabel umsetzbar ist das tatsächlich jetzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man es natürlich auch sicherstellen, dass nicht eine der beiden Fachdisziplinen da irgendwie hinten runterfällt, weil wir brauchen beides. Wir brauchen die medizinische und die sicherheitstechnische Betreuung im Unternehmen und auch in den kleinen Unternehmen sollten wir beide Fachkompetenzen haben. Es wird wohl auch eine Tendenz geben, ab wann diese Kleinstbetriebsregelung, das heißt also unter 10 Mitarbeitern, ist es ja im Moment noch so, dass ich keine feste Zeit habe, sondern dass ich nur eine Gefährdungsbeurteilung machen muss als Unternehmer und mich dabei beraten lassen muss, im Bereich der Regelbetreuung zumindest, wenn ich mich befinde. Es gibt wohl so eine Tendenz, dass diese Grenze etwas nach oben gesetzt werden soll. Und dann gibt es ja noch die alternative Betreuung, das haben wir dann auch noch mit dem Unternehmermodell, was häufig so bezeichnet wird, also mit Motivationsmaßnahmen für den Unternehmer. Auch da gibt es ein bisschen Diskussionen über die Grenzen und Ähnliches. Letztendlich ist alles noch in der Erarbeitung. Es gibt ein paar Tendenzen, die sich wohl abzeichnen. Ich denke, es wird aber noch eine ganze Weile dauern und jetzt Corona-bedingt natürlich noch mal zusätzlich verzögert, bis da auch die entsprechenden Konsensfragen gefunden sind. Wie gesagt, wir als VDSI haben eine klare Position bezogen. Sitzen auch, also mit mehreren Vertretern in entsprechenden Gremien, dann auch drinnen. Aber es ist da auch noch einiges im Fluss. Also ich kann auch, weiß jetzt auch gar nicht, wie der ganz aktuellste Stand ist, weil das müsste ich mir jetzt dann auch erstmal wieder nachschauen, was da in den Papieren gerade aktuell drinnen ist.
Gibt es da eine Tendenz, wann die neue oder die Neufassung der DGUVV-2 kommen sollte oder vor Corona
Also
und nach Corona?
konkret weiß ich im Moment keinen Termin im Kopf. So roundabout hätte ich so gesagt, sollte es ursprünglich so in einem Jahr oder sowas vielleicht mal kommen. Aber das ist jetzt rein meine persönliche Einschätzung. Ich nehme auch schwer an, dass das durch Corona spezifisch jetzt alles sich nach hinten verlagert hat.
Das kann man
Also
erstmal
das wird
anderen
noch eine
Stellen.
ganze Weile dauern, vielleicht kommt es auch schneller, ich kann keine Ahnung. Also das ist jetzt alles ein bisschen ja, Kaffeesatzleserei. Also ich kann es nicht definitiv sicher sagen, weil ich habe darüber keine Informationen. Ja.
Jetzt haben Sie ja schon einen Punkt aufgeführt, an dem der VDSI mitwirkt. Was haben Sie sich oder auch der Vorstand des VDSI so für die nächsten Jahre an Mitwirkung und Gestaltung vorgestellt? Was kommt da oder woran wirken Sie auch mit und treiben Sie weiter voran?
Also wir haben, sagen wir mal, zwei Ebenen. Wir haben der eine, das was ich jetzt mal mehr in Richtung operativ mal bezeichnen würde. Wir sind dabei, natürlich die Möglichkeiten der Digitalisierung weiter auszubauen. Also jetzt auch für unsere eigenen Verbandsmedien. Wir haben jetzt vor kurzem jetzt erst eingerichtet, dass wir für die Regionalveranstaltungen entsprechende Lizenzen für ein Videoportal erworben haben, dass wir in Veranstaltungen bis zu 100 Teilnehmern über dieses Portal theoretisch auch bis 200 Teilnehmern, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, eben anbieten kann. Das heißt, wenn Regionen Fortbildungsveranstaltungen machen wollen Und im Moment mangels Präsenzmöglichkeiten, weil halt eben Leute Reiserestriktionen haben, weil halt eben auch noch vor Ort Veranstaltungen verboten sind und ähnliches, dass dann eben auch eine virtuelle Möglichkeit gibt, hier
Ja.
Fortbildungen auch voranzutreiben. Also das ist so etwas auf der einen Ebene, das heißt auch die Social Media Kanäle sind wir am Prüfen, sind am Überlegen, wie wir was bespielen können. Man muss sich das sehr genau überlegen, weil erst anzufangen und dann festzustellen, oh, das übersteigt meine Kapazitäten, macht eher mehr kaputt als den vorsichtigen Einstieg zu machen. Ich prüfe mal, ich fange mal mit dem ersten an, und versuche das dann sukzessive auszubauen, weil wir eben auch feststellen, dass eben einige der Mitglieder gerade, na, das ist vielleicht eine Generation Fragen, nicht nur, eben sehr stark mit diesen Online-Kanälen arbeiten. Das ist ganz persönlich, ne? Ich habe einen Kollegen, der ist Regionenleiter in einem Gebiet, der macht unwahrscheinlich viel, ist auch sehr viel auf den Foren unterwegs, egal ob es auch auf Siefer Community oder ähnliches, wo wir ja auch kooperieren, mit dabei, wo ich auch mit dem Fachbeirat mit dabei bin, was eine sehr gute Plattform ist, weil sie moderiert wird. Ja, aber eben das muss man auch mögen, ne? Und wie gesagt, der Kollege, der ist älter wie ich, der ist da sehr aktiv. Ich persönlich bin da relativ wenig aktiv, weil mir reichen schon die normalen Eingangskanäle für mich persönlich aus. Deswegen habe ich für mich persönlich entschieden, nee, die Social Media Kanäle bespiele ich jetzt, ich als Arno Weber jetzt erst einmal weniger mit dabei. Also das ist so ein Teilbereich. Also dass man sagt, okay, in dieser Digitalisierung. Dann haben wir natürlich das ganze Thema der Commitment-Kampagne, dass wir weiter natürlich bespielen wollen. Wir haben aber auch die Themen des digitalen Wandels, also Schlagwort Industrie 4.0 oder Arbeit 4.0 oder wie auch immer man das jetzt mit 4.0 abkürzen will. Aber was sich halt so ein bisschen dahinter birgt, da hatten wir ja auch das Forschungsprojekt Prävention 4.0, wo wir in diesen Forschungsgemeinschaften mit dabei waren. Und auch das gilt es natürlich weiter herauszubauen. Also wir werden irgendwann erleben, dass wir die intelligente PSA bekommen. Ne? Also die Firmen forschen dran, und dann ist nur die Frage, welches Potenziale hat das auch für uns? Was habe ich da für Möglichkeiten? Wir werden auch erleben, dass in bestimmte besonders gefährliche Bereiche Menschen vielleicht gar nicht mehr reingehen müssen. Ne? Also nicht umsonst haben Hilfswerke, THW oder sowas, haben mittlerweile Drohnen, die sie in Katastrophengebiete eben reinfliegen lassen können und dann vor Ort Aufnahmen machen können, ohne dass eine Mensch reingeht und Recherchen machen kann. Ne, sehr, sehr eindrucksvoll zu sehen war das bei dem Großbrand in dem Raum beim Europapark, wo dann eben das THW hinterher mit Drohneneinsatz dann eben die Brandflächen noch abgeflogen sind, wo noch eventuell Glutnester sind. Also das sind dann alles so Herausforderungen. Wir haben natürlich das Arbeitsschutzmanagement und das Kennzahlenproblematik. Da versuchen wir eben da auch mit dem Forschungsprojekt eben voranzukommen, auch als VDSI. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich noch der ganz normale, reguläre Arbeits- und Gesundheitsschutz, ne? Also bei allen neuen Themen, das, was früher Aua gemacht hat, macht auch heute noch Aua. Ne? Und die Säge, die auch früher den Finger erfassen konnte, wenn man den Handschuh angetragen hat, macht es auch heute noch. Also auch diese Kompetenzen müssen natürlich auch weiterhin, die Erfahrungen müssen auch weiterhin ausgetauscht werden. Vielleicht sogar noch komplexer, weil wenn die Maschinen jetzt im Internet hängen, muss ich auch noch die richtigen Fragen stellen, wo ist denn die Sicherheitslücke im Internet, dass die Maschine gehackt werden kann und irgendeinen Unsinn macht und eventuell dann eben auch eine Hand abhacken kann oder ähnliche Dinge. Also auch die Fragestellungen müssen wir stellen. Das heißt, wir haben auch Verzahnungen mit Fachdisziplinen, die wir früher relativ vom Arbeits- und Gesundheitsschutz weit weg hatten, nämlich der ganze Security-Bereich. Das wird jetzt auf einmal sehr, sehr nahe herangerückt, weil ich habe
Ja, Datensicherheit, ne?
die haben die Datensicherheit mit drinnen. Denken wir nur an die Diskussion Umgang mit Verbandbüchern. Ne, dürfen Verbandbücher noch offen liegen? Ne? Der Datenschutzbeauftragte sagt natürlich, nee, das sind personenbezogene Gesundheitsdaten, die dürfen nicht mehr offen rumliegen. Ne, ich persönlich habe natürlich Interesse daran, dass die Leute das Stragen, ne? Und das heißt, die Barriere, einen Verbandbucheintrag zu machen, die ist natürlich eine viel, viel höhere, wenn ich da erst mich irgendwo online anmelden muss und alles Mögliche machen muss oder einen Zettel einscannen muss und dann wegmailen muss oder sowas, als wenn ich es dann vor Ort gleich im Verbandbuch dann eingetragen habe. Aber die Diskussionen haben wir noch. Wir haben diese interdisziplinären Zusammenarbeiten mit der Security, wir haben die mit dem Brandschutz natürlich so schon immer gehabt, mit den Psychologen, mit den Medizinern machen wir es ja auch schon seit vielen Jahren, aber wir kriegen da teilweise auch neue Fragestellungen mit rein. Neben dem natürlich, dass ich auch mir Gedanken machen muss, was löst denn das dann zum Beispiel für Stresssituationen aus, wenn ich merke, mein Rechner ist gerade von einer fremden Macht in Anführungszeichen übernommen worden und ich habe ja eventuell hier sensible Daten drauf. Ne? Das ist ja dann auch nochmal ein Zusatzstressfaktor. Ne? Das heißt, gerade wenn man in der Online oder im Homeoffice drinnen sitzt und zu Hause dann sozusagen seinen Rechner hat, ne? Ich muss ja dann auch für eine gewisse Datensicherheit sorgen und habe dann einfach auch hier Problemstellungen, Fragestellungen, die dann nochmal auftreten, weil die nämlich zum zusätzlichen Stress mit dazukommen. Übrigens meiner Ansicht nach im Homeoffice ein viel komplexeres Problem, die Datensicherheit als jetzt den Arbeitsplatz sicher und gesund zu gestalten. Also.
Ja, mit Sicherheit, ja, das stimmt. Jetzt, das sind viele, viele Punkte, die ja als Tätigkeit des VDSIs zurückzuführen sind, die Sie da mit aufnehmen. Haben Sie oder was sind auch die Forschungsschwerpunkte Ihres Lehrstuhls in den kommenden Monaten? Geht das mit einher oder haben Sie da nochmal ganz ganz besondere oder andere Themen, die Sie sich im Rahmen Ihrer Lehrstuhltätigkeit Forschungsschwerpunkt widmen?
Also ein zum Teil geht's her, also dieses Projekt, dieses Forschungsantrag Kennzahlen, den das sind wir als Hochschule sozusagen Projektantragsteller. Eine zweite Universität, die Darmstadt, die ist noch mit dabei gewesen. Wir sind im ersten Anlauf erst einmal gescheitert. Wir haben 8 bis 10 Institutionen und Firmen, die mit dabei sind. Wenn es reicht, es könnte sogar mehr sein mittlerweile. Auch eben der VDSI, das ist ein Bereich. Wir haben also an der Stelle natürlich einen Forschungsantrag gestellt, aber das ist nicht so, dass wir noch nichts getan haben. Also ich habe jetzt gerade eben, gestern wurde eine Thesisarbeit abgegeben, wo auch ein Kennzahlenprojekt von einem Unternehmen eben mit aufgegriffen worden ist, um wie kann ich Arbeits- und Gesundheitsschutz messbar machen letztendlich. Ja. Das ist ein Punkt. Wir haben die Kampagne Commitment, da habe ich bestimmt jetzt 4 oder 5 Abschlussarbeiten. Wir haben aktuell natürlich mit dem Thema Pandemie, also Umsetzung von Pandemieplänen, zeitliche Entwicklung von Pandemieplänen, haben wir jetzt eine Abschlussarbeit ausgegeben, wo wir eben ein Stück weit da Informationen rankriegen. Wir haben jetzt hatten für den PASE-Kongress eben zum Thema Commitment was eingereicht gehabt. Der ist ja leider, findet er nicht statt, der Kongress, aber wir haben da durchaus einiges an Beiträgen liefern können. Also das Ganze ist breit gefächert. Wir haben jetzt auf der anderen Seite wieder auch jetzt ein Themenfeld, da kommt wieder meine alte Chemie mit drin. Da geht es um dem Thema Einsatzkleidung von Feuerwehreinsatzkräften und Kontamination durch bestimmte Schadstoffe mit dabei. Wir haben das Thema Arbeitsplatzgrenzwert, Organisation. Wie kann ich das im Unternehmen, im Großunternehmen vernünftig organisieren. Wir haben Gefahrstoffproblematiken. Also ich hatte mal das Ziel gehabt, einen Simulationsbehälter zu entwickeln. Das ist jetzt ein bisschen pausiert, auch Corona-bedingt, aber um eben eine bestimmte definierte Gefahrstoffkonzentration in einem bestimmten Volumen zu erzeugen, um dann wiederum Probennahmesysteme, es gibt ja die Standardprobennahmesysteme vom IFA, um die ein Stück weit weiter zu entwickeln. Hintergrund ist natürlich an der Stelle, dass ja die Grenzwerte, insbesondere bei den kanzerogenen Stoffen, immer weiter nach unten gehen und dass man unter Umständen Bedarf hat, eben hier an dem Probennahmesystem auch noch weitere Optimierungen vorzubringen. Ja, okay. Das Problem ist, wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo man sagt, wir haben zwar den das Konzept von diesem Behälter, aber der Prototyp ist halt noch aus Polypropylen gebaut und man müsste ihn, um es besser zu machen, entweder aus Glas oder aus Edelstahl und das kostet natürlich wieder ein bisschen was. Das heißt, man muss sich wieder darum kümmern, dass man Geldgeber findet, die halt sowas finanzieren. Ja. Aber man merkt daraus schon, also die Themenvielfalt ist unwahrscheinlich groß. Wir haben das Thema Krisenmanagement, was wir immer wieder aufgreifen in bestimmten Bereichen. Das machen dann mehr die Kollegen natürlich von im Bereich der Security, wo ich dann eher mit dabei bin. Wir haben aber auch in der Fakultät ja die Studiengang Gesundheitswissenschaften. Also auch da hatten wir letztes Semester zum Beispiel eine Arbeit zum Thema Effizienz von Arbeitsschutzausschusssitzungen. Ne? Die lief bei den Gesundheitswissenschaftlern, war eine spannende Studie, die hatte eine Beobachtungsstudie letztendlich, die hatte die Möglichkeit, bei vielen Arbeitsschutzausschusssitzungen über einen überbetrieblichen Dienst dann teilzunehmen. Ja. Wir haben das auch beim PASE-Kongress wieder eingereicht als Beitrag. Eben, das heißt, es wird auch publiziert, das Thema. Das Problem ist bloß immer noch für den Eintrag, also wenn ich die Thesisarbeit habe, bis dann die Publikation da ist, ist natürlich ein Zeitfenster da. Das heißt, wenn ich die Idee komme, die Publikation zu machen, dann ist Deadline, dann ist aber die Thesis noch nicht vorbei. Also teilweise ist dann in der Publikation immer nur der Zwischenstand mit drinnen. Aber gut, beim Kongress wäre es dann endgültig dann eben dokumentiert gewesen. Und dann hätte man eben mehr machen können. Ich habe jetzt auch eine Thesisarbeit oder mehrere Thesisarbeiten bei uns mit dem Studiengang Physiotherapie. Und zwar ging es da um Fragestellung ergonomischer Belastungen bei der Nutzung von Smartphone-Technologien oder Tablet-Technologien. Und da können natürlich die Physiotherapeuten, die wissen natürlich sehr viel über den menschlichen Körper, über muskuläre und skelettmäßige und gelenkmäßige Belastungen und die können tatsächlich dann mit ihren Instrumenten Auswertungen tun oder eben andere Studien auswerten, zu sagen, wo liegen denn tatsächlich die Risiken, wenn ich den ganzen Tag auf irgendeinen mit irgendeinem Finger über irgendeine Oberfläche wischt oder ist es vielleicht tatsächlich harmlos oder ähnliches. Ne? Also sag mal, ne, es wird ja nicht der ganz große, schwere Wirkung sein, aber das ist ja bei Bildschirmarbeit auch nicht der Fall. Ne?
Also die Dauer und die Intensität ist natürlich bei einem Smartphone deutlich anders und viel, viel größer, als er das früher war und auch vielleicht sogar als am Arbeitsplatz. Ne? Und ich habe dann am Arbeitsplatz erst den Laptop 8 Stunden plus dann in meiner Freizeit, wo ich das ja dann auch weiterhin mit verwende.
Das ist der Punkt, ne? Also ich verwende es ja dann auch noch zusätzlich mit weiter. Und es gibt ja durchaus Berufsfelder, die tatsächlich beruflich mit dem Smartphone sehr viel machen. Also man denkt nur an die Medienjournalisten. Ja. Früher ist ein ganzes Kamerateam rausgefahren. Jetzt geht der Journalist raus, dreht alles mit seinem iPhone, schneidet alles vor Ort noch mit dem iPhone, geht online in die Redaktion und so wird es dann auch online gestellt. Also das ist natürlich auch nochmal vom Arbeitsablauf her was anderes, als auch von den rein physiologischen, motorischen Tätigkeiten her mit dabei und auch hier zeigt sich, dass eben der Arbeitsschutz eben durchaus eine Schnittstelle zu anderen Fachdisziplinen hat, wie zum Beispiel eben zu den Physiotherapeuten und ich bin da sehr froh, dass wir da auch so gemeinsam da an solchen Projekten dann weiterarbeiten können und im Rahmen der Abschlussarbeiten da auch die erste Ergebnisse dann nochmal zusammenfassen. Wobei da gibt es natürlich schon auch Ergebnisse, man muss natürlich auch die Literatur ein Stück weit auswerten und vielleicht eine Art Metastudie draus machen und zu sagen, wie sind denn überhaupt die Ergebnisse, die bisherigen dann vergleichbar? Zum Bildschirmarbeit wissen wir ja relativ viel, aber Smartphone und Tablets, die gibt es ja erst seit 5 bis 10 Jahren in Größenordnung. Insofern, da ist noch nicht so viel bekannt. Ne? Aber wie gesagt, es ist ja nicht auch das Hanebüchende wie eine Kettensäge, die gleich irgendwas kaputt macht, sondern bei der Bildschirmarbeit ist es ja auch so, ne? Dadurch, dass ich 8 Stunden dran sitze, merke ich halt, dass mir am Abend die Augen brennen. Ne? Und das ist halt in dem Bereich ja auch. Und dann geht es ja auch dann darum, möglichst langfristig Belastungen zu optimieren oder zu reduzieren, dass eben die Leute noch sicher und gesund sind.
Das stimmt. Also die Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sie haben es mehrfach gesagt, hat schon einen super spannenden Job mit ganz, ganz vielen interdisziplinären Themen. Aber Ich glaube, Sie oder Ihre Themen stechen da nochmal bei weitem darüber hinaus. Also sowohl vom Lehrstuhl, was Sie da alles ja auch, wo Sie mitwirken und mitgestalten oder es versuchen. Und ich glaube, das auch wirksam versuchen mitzugestalten, als auch dann über die Arbeit des VDSIs. Das ist echt Wahnsinn, wie vielfältig und interdisziplinär die Themen da sind, auf denen Sie unterwegs sind. Ich
Man
glaube,
darf nur eins nicht vergessen, die ganz klassischen Themen sind natürlich nach wie vor auch notwendig, ne? Also wenn ich ein Schwimmbad habe, dann habe ich da immer noch eine Chlorungsanlage und wenn das Chlorgas austritt, dann haben nicht nur die Besucher ein Problem, sondern auch der Bademeister ein Problem. Und auch diese klassischen Themen, also wir reden sehr viel über diese modernen Themen, aber man darf das normale, klassische natürlich nicht außen vor lassen, ne? Und eine Drehmaschine kann nach wie vor Leute aufwickeln, und deswegen muss die nach wie vor auch sicher gestaltet werden. Also auch diese Basics, ne? Und ich hoffe, dass ich es auch den Studenten vermitteln kann, ne? Bei allen modernen gilt es natürlich auch immer noch, den ganz klassischen Arbeitsschutz weiterhin aufrechtzuerhalten.
Und da wird es vermutlich dann auch, wird auch eine der Herausforderungen liegen, ne? Also sowohl die neuen Themen mit zu betrachten frühzeitig, als aber auch die anderen Themen nicht außer Acht zu lassen oder die Themen, die lange bestehen und weiterhin bestehen.
Es ist mehr geworden, es ist einfach zusätzlich geworden, und wir haben halt noch diese Notwendigkeit des Austausches. Deswegen haben wir auch als VDSI dieses Bild, dieses Manager für Sicherheit und Gesundheit geprägt. Ne, das ist jetzt kein juristischer Fachbegriff, aber dieses Rollenverständnis. Ne, ich muss mich auf der Unternehmensführungsebene mit diesen Unternehmenssteuerungsprozessen beschäftigen, obwohl ich selber ja gar nicht der verantwortliche Umsetzer bin. Ich bin ja nur für die Beratung und Unterstützung zuständig. Aber auf der Ebene muss ich mich bewegen und ich muss genauso flexibel sein, mich mit den normalen Mitarbeitern zu unterhalten und auch mich da eben auch einzubringen und mir auch da den Input zu holen, ne? Weil die Mitarbeiter kennen ihren Arbeitsplatz am besten. Ne? Da kann ich von außen nicht sagen, das ist blöd, ne? Aber er kennt den am besten und er weiß auch, warum das eine oder andere dann umgeht oder überbrückt. Ne? Und diese Ursachen muss man letztendlich dann auch finden.
Das stimmt. Herr Weber, wir haben jetzt fast eine Stunde gequatscht. So schnell ging die Zeit um. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ja, Interview, in dem Sie ganz, ganz viele Themen aufgeführt haben, wo Sie noch dran arbeiten, wo Ihr Lehrstuhl dran arbeitet, wo der VDSI dran arbeitet und ich glaube auch, wo jeder einzelne unserer Hörerinnen und Hörer im Betrieb dran arbeitet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und für Ihre
Bitte
Zeit.
gern. Gerne.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.